Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit Katja Bigalke und einem Blick auf die chinesische Innen- und Außenpolitik. Während in China gerade wieder das Coronavirus die Hauptstadt Peking in Schach hält, ist die politisch-gesellschaftliche Stimmung in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong nach wie vor extrem angespannt. Mit einem sogenannten Sicherheitsgesetz beschneidet Chinas kommunistische Führung die Autonomierechte Hongkongs immer weiter. Und das hat mittlerweile auch Konsequenzen für Zeitungen, Sender und kritische Online-Angebote. Heute früh musste etwa der Hongkonger Multimilliardär und Zeitungsverleger Jimmy Lai erneut vor Gericht erscheinen. Die Behörden werfen ihm vor, illegale Versammlungen von Demokratieaktivisten mitorganisiert zu haben. Steffen Wurzel mit einem Porträt.
香港警方4月18号以涉嫌非法集结罪等罪名拘捕了黎智英、李柱铭等15人。
Chinas staatlicher Fernsehsender CCTV berichtete Mitte April ausführlich über Jimmy Lai, genauer gesagt über die Festnahme des 71-Jährigen. Der Vorwurf der Behörden, Lai habe in Hongkong mehrere nicht genehmigte Demonstrationen und Versammlungen mitorganisiert, gemeinsam mit 14 weiteren Aktivistinnen und Aktivisten. Im Bericht des chinesischen Staatsfernsehens wird dieser Vorwurf als erwiesen dargestellt. Der CCTV-Sprecher verliest minutenlang eine schriftliche Erklärung der chinesischen Behörden zum Thema. Die Unschuldsvermutung und viele andere Elemente von Rechtsstaatlichkeit gibt es in Festlandchina nicht. Kurz nach seiner Festnahme kommt Jimmy Lai im April wieder auf freien Fuß mit Auflagen. Er darf zum Beispiel die Sonderverwaltungsregion Hongkong bis auf Weiteres nicht verlassen. Er werde weiterkämpfen bis zum Schluss, sagt der exzentrische Verleger im Gespräch mit der ARD. Egal, was Chinas Führung mit ihm vorhabe, weil er ohnehin nicht wisse, was genau auf ihn zukomme. Der Hongkonger Jimmy Lai verkörpert vieles, wofür die autonom regierte Stadt im Süden von China berühmt und berüchtigt ist. Geboren wurde er Ende 1948 in der chinesischen Provinz Guangdong. Ein Jahr später kamen die Kommunisten an die Macht und gründeten in Peking die Volksrepublik China. Es kam zu verheerenden Hungersnöten. Um diesen zu entkommen, flüchtete Jimmy Lai nach eigenen Angaben im Alter von 13 nach Hongkong auf eigene Faust, wie es heißt. An Bord eines kleinen Bootes setzte er von Guangdong ins damals britische Hongkong über. In den folgenden Jahrzehnten legte Lai Chi-ying, so sein chinesischer Name, eine typische Hongkonger Karriere hin. Vom Tellerwäscher zum Millionär bzw. vom Klamottenfabrikarbeiter zum milliardenschweren Textilunternehmer und zum einflussreichen Medientycoon. 2 Jahre vor der Übergabe Hongkongs an China gründete Jimmy Lai im Jahr 1995 die Tageszeitung Apple Daily. Bis heute gilt die Zeitung als Sprachrohr des prodemokratischen politischen Lagers in der Stadt. Und ihr Verleger Jimmy Lai ist einer der lautesten Kritiker der Staats- und Parteiführung in Peking. Das von ihr auf den Weg gebrachte Sicherheitsgesetz für Hongkong bezeichnet Lai als schockierend.
Das Gesetz wird Hongkong zerstören, denn ohne Rechtsstaatlichkeit wird unser Status als internationales Finanzzentrum zerstört. Die Hongkonger Geschäftswelt wird keinen Schutz mehr haben. Es wird nur noch die Möglichkeit geben, Behördenmitarbeiter zu bestechen. Das wäre dann wie in Festlandchina.
Aus seinem Hass auf die kommunistische Führung in Peking macht Jimmy Lai keinen Hehl. Das hat den 71-Jährigen in Festlandchina zum offiziellen Staatsfeind gemacht. Die staatlichen Medien in China bezeichnen Jimmy Lai inzwischen als Mitglied einer Viererbande, einer Gruppe von 4 einflussreichen Hongkongerinnen und Hongkongern, die die teils gewaltsamen Straßenproteste vergangenes Jahr angezettelt haben sollen. Schweigen wolle er trotzdem nicht, sagt Jimmy Lai.
It seems very long. I stopped to be frightened by fear.
Ich habe schon lange aufgehört, mich von Angst leiten zu lassen. Was die Kommunisten sehr geschickt machen, ist Angst erzeugen, um andere zu unterwerfen. Wenn ich jedes Mal über die Konsequenzen nachdenken würde, nur weil ich Angst habe, dann könnte ich nichts mehr tun und nichts mehr sagen.
Jimmy Lai macht stattdessen genau das Gegenteil. Mit seiner Zeitung Apple Daily geht er medial in die Offensive. Sowohl die gedruckte Version der Tageszeitung als auch die sehr erfolgreichen Online-Angebote berichten kritischer denn je über den steigenden Einfluss der chinesischen Zentralführung auf Hongkong. Das hat wirtschaftliche Folgen. Staatliche Stellen und staatsnahe Firmen in Hongkong schalten schon seit längerem keine Werbung mehr in Jimmy Lais Medien. Auf Druck der Führung in Peking, wie er sagt.
I think we are losing a lot of money.
Wir verlieren eine Menge Geld. Es ist also ein sehr schwieriges Geschäft. Aber wir müssen trotzdem weitermachen. Allein schon, weil wir die Verantwortung gegenüber dieser Gesellschaft haben. Wir sind nach wie vor die größte Zeitung mit den meisten Lesern. Wenigstens sind wir hier die Stimme des Volkes. Das ist wichtig für Hongkong. Wir machen also weiter.
Die Menschen in Hongkong hätten angesichts des steigenden Drucks aus Peking nur noch zwei Möglichkeiten, sagt Jimmy Lai. Entweder auswandern oder bleiben, um zu kämpfen. Er habe sich für Letzteres entschieden. Bis zum letzten Tag werde er kämpfen.
Myself is gonna stay and fight.
Jimmy Lai wird also weiter Widerstand leisten. Einen Widerstand, mit dem sich auch eine Mehrheit der Menschen in Taiwan solidarisiert. Die Art und Weise, wie China in die Meinungs- und Versammlungsfreiheit in Hongkong eingreift, ein Recht, das China der Region ja eigentlich für 50 Jahre zugesichert hatte, als es Hongkong 1997 von den Briten übernahm, das verunsichert auch den Inselstaat Taiwan. Hier fürchtet man, ein ähnliches Schicksal zu erleiden. Carina Rother berichtet aus Taipei.
Es ist der Abend des 4. Juni. Über den Platz der Freiheit in Taipei schallt John Lennons Hymne für den Frieden. Fast 2000 Menschen haben sich hier zusammengefunden. Sie wollen an das Massaker erinnern, das vor 31 Jahren auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking stattgefunden hat. Auch Frau Chen ist mit ihren drei kleinen Kindern zur Gedenkfeier gekommen.
Ich glaube, das war damals der Moment, als China der Freiheit am nächsten gekommen ist. Die Partei hat danach viele Menschen gewaltsam verfolgt. Über diese Vorfälle darf in China heute nicht gesprochen werden, nicht in den Nachrichten und auch nicht im Internet. Wir Taiwaner stehen heute hier, weil wir hoffen, dass auch die Leute in China irgendwann Demokratie genießen können und nicht nur wir.
Taiwan beweist seit fast 30 Jahren, dass Demokratie auf Chinesisch möglich ist. Umso mehr nimmt Frau Chen Anteil daran, dass die Freiheitsrechte im benachbarten Hongkong immer mehr von Peking beschnitten werden.
Ich verfolge die Situation in Hongkong ganz genau. Ich fürchte um die Sicherheit der Hongkonger. Und jetzt wird ihnen noch Chinas nationales Sicherheitsgesetz aufgezwungen. Das macht mir Sorgen.
Laut jüngsten Umfragewerten unterstützen 67% aller Taiwaner die Demonstrationen gegen Chinas wachsende Einflussnahme in der Sonderverwaltungszone. Woran das liegt? Der Soziologe He Mingxiu erforscht soziale Bewegungen in Taiwan und Hongkong.
Ich glaube, es war die Gewalt der Hongkonger Polizei während der Proteste letztes Jahr. Man hat im Fernsehen pausenlos Bilder gesehen, wie die Polizei Leute verprügelt. Das hat viele Taiwaner sehr getroffen.
Taiwans Bevölkerung solidarisierte sich sofort mit der Bewegung. Menschen gingen auf die Straße, Kirchen sammelten Motorradhelme und Schutzkleidung für die Demonstranten und einige Familien nahmen junge Hongkonger auf, die zu Hause polizeiliche Verfolgung fürchten mussten. Denn für die Taiwaner geht die Identifikation mit Hongkongs Schicksal tief.
Das Modell Ein Land, zwei Systeme, das Hongkong an China bindet, könnte in Zukunft auch in Taiwan angewandt werden. Wenn wir wirklich von China annektiert werden, dann ist das, was gerade in Hongkong passiert, Taiwans Zukunft. Heute Hongkong, morgen Taiwan, ist hier eine weit verbreitete Sorge.
Taiwan wurde nie von der Volksrepublik China verwaltet. Dennoch ist der Anschluss Taiwans für Peking alternativlos. Chinas Außenminister Wang Yi wiederholt auf dem Nationalen Volkskongress die Parteilinie.
Die Taiwan-Frage ist Chinas innenpolitische Angelegenheit. Die Vereinigung der beiden Seiten der Taiwanstraße ist der unumgängliche Lauf der Geschichte. Das kann kein Mensch und keine Macht verhindern.
Auch militärische Mittel schließt Peking dabei nicht aus. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen pocht dagegen auf friedlichen Dialog. Wie alle großen Volksparteien in Taiwan lehnt ihre Regierung ein Land, zwei Systeme ab. Sollte es tatsächlich zu einem offenen Konflikt mit dem mächtigen Nachbarn kommen, hofft Taiwan auf Unterstützung aus dem Ausland. Doch kein Staat mit diplomatischen Beziehungen zur Volksrepublik erkennt das Land mit seinen 23 Millionen Einwohnern an. So bleibt der Präsidentin nur der ständige Appell an geteilte Werte.
Wir sind mit der ganzen Welt, mit allen Menschen, die sind gleich. Ich bin sicher, wir teilen diese Position mit allen freiheitlich-demokratischen Ländern der Welt. Wir unterstützen die Entschlossenheit der Hongkonger, für Freiheit und Demokratie zu kämpfen.
Das Parlament hat eine parteiübergreifende Stellungnahme verabschiedet, die Pekings Sicherheitsgesetz für Hongkong verurteilt. Das macht Taiwan zu einer attraktiven Anlaufstelle für Hongkonger, die ihre Heimat verlassen wollen. Über 5000 emigrierten 2019 nach Taiwan, 40% mehr als im Vorjahr. Für die meisten ist es möglich, mit einem Arbeits- oder Studentenvisum überzusiedeln. Aber es gibt auch die, die die Voraussetzungen nicht erfüllen. Sie kommen trotzdem als Flüchtlinge der Protestbewegung und landen unter anderem bei ihm, Pastor Huang Chun-sheng von der presbyterianischen Jinan-Gemeinde.
Manche Hongkonger kommen nach Taiwan mit posttraumatischen Stresssymptomen. Unsere Kirche stellt eine psychologische Beratung zur Verfügung. Wir organisieren ihnen eine Unterkunft und zur medizinischen Versorgung schicken wir sie ins kirchliche Krankenhaus. Einige der jungen Leute haben Tränengas eingeatmet und haben davon 1-2 Monate lang Durchfall. Manche kommen mit Knochenbrüchen und werden in Taiwan behandelt.
Heute nimmt der Pastor an einer Kundgebung für Hongkong teil. Vor genau einem Jahr haben die Proteste dort angefangen. Pastor Huang findet es gut, dass Taiwans Regierung die Flüchtlinge nicht abweist und ihnen jetzt humanitäre Hilfe zugesichert hat.
Diese Hilfe kam in der Vergangenheit vollständig von den NGOs und den Kirchen. Das ist eine große Last und kostet viel Geld.
Was Taiwan fehlt, ist ein Asylgesetz. Bisher wird jedes Gesuch auf Einzelfallbasis bearbeitet. Doch das soll sich bald ändern. In einer engen Wohnung in Taipei hat die Taiwan-Menschenrechtsvereinigung ihre Büroräume. Hier arbeitet Lin Shu-han als Flüchtlingsbeauftragte der Organisation.
Die Hilfe, die wir bisher leisten, basiert auf einem einzigen Satz im Gesetz zur Regelung der Beziehung zu Hongkong und Macau. Da steht: Bürgern aus Hongkong oder Macau, deren Sicherheit oder Freiheit aus politischen Gründen akut bedroht ist, muss die Regierung die notwendige Hilfe leisten. Die Formulierung ist zwar sehr flexibel, aber auch sehr vage. Deswegen haben wir einen Gesetzesentwurf formuliert, der den Fall klar regelt.
In dem Entwurf haben die NGOs ihre Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr gebündelt. Lin Shu-han hofft, dass die Regierung ihn als Vorlage nutzt. Denn die hat angekündigt, dass sie ihren Aktionsplan für humanitäre Hilfe bald gesetzlich formalisieren will. Höchste Zeit, sagen NGOs, denn es wird eine weitere Welle an politischen Flüchtlingen erwartet, sobald die Einreisebeschränkungen wegen Corona aufgehoben sind. In Peking trifft Taiwans offene Solidarität mit den Demonstranten auf Unmut. Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua lässt verlauten:
Es verbünden sich abtrünnige Kräfte aus Taiwan und Hongkong, um Chaos in Hongkong zu säen und das Vaterland zu spalten. Das chinesische Volk wird in gerechtem Zorn vereint Widerstand leisten.
Lin Shu-han findet, Chinas Drohungen sind kein Grund für Taiwan, seine Unterstützung aufzugeben.
Egal, ob wir konkrete Hilfe leisten oder nur Solidarität mit Hongkong äußern, Peking protestiert sowieso. Deswegen ist das Wichtigste, den Hongkongern in Taiwan die nötige Hilfe zu gewährleisten.
In Taiwan solidarisiert man sich mit Hongkong und auch in anderen Ländern der Region verfolgt man Chinas Auftreten mit Sorge. Mit unserem Peking-Korrespondenten Axel Dorloff habe ich über die geopolitische Strategie gesprochen, die das Land verfolgt. Und meine erste Frage war, ob man eigentlich aus dem Fall Macau etwas ableiten kann. Macau, was ja neben Hongkong liegt, hat zwar nie dasselbe politische Gewicht gehabt wie Hongkong, aber hier gibt es ja bereits seit längerem ein Sicherheitsgesetz. Was hat das vor Ort für Konsequenzen gehabt und werden die in Hongkong wohl ähnlich sein?
Ja, erstmal ist das richtig. In der früheren portugiesischen Kolonie Macau gibt es bereits ein entsprechendes Gesetz. Das wurde 2003 damals durchgewinkt. Während das Sicherheitsgesetz in Hongkong gleichzeitig für Massenproteste gesorgt hat, wurde es in Macau einfach so verabschiedet. Macau war schon immer Peking-freundlicher als die Regierung des großen Bruders Hongkong. Schon in den 60er Jahren hat es in Hongkong und Macau Aufstände gegeben mit ganz unterschiedlichem Ausgang. Die Bevölkerung in Hongkong hat die Proteste von Maoisten damals abgelehnt und sich zur britischen Kolonialregierung hingezogen gefühlt. Anders in Macau, auch hier haben Ende der 60er Jahre linke Gruppen protestiert, aber es gelang der portugiesischen Regierung nicht, diese Proteste zu beenden oder sie mit Prestigeprojekten aufzufangen. Die Hinwendung zu China war dort deutlich größer und ist sie heute immer noch. Und ein richtiger Demokratisierungsprozess für Macau ist auch in einem Abkommen zwischen Portugal und China, anders als in der Vereinbarung mit Großbritannien, gar nicht versprochen worden. Macau spurt bis heute besser. Und es zeigt sich auch daran, dass es viel weniger kritische Debatten gibt. Es gibt viel weniger kritische Zivilgesellschaft als in Hongkong. Nur ein Beispiel, die Überwachung mit Kameras und Gesichtserkennung wird in Macau schon in einem ganz anderen Rahmen eingesetzt als in Hongkong. Auch weil es diese Gesetze gibt, mit Protest anders umzugehen, ihn radikaler einzufangen, ihn radikaler zurückzuschlagen. Also vom zweiten System ist in Macau de facto noch viel weniger übrig als in Hongkong.
Wie würden Sie das denn sehen? Ist denn dieses Sicherheitsgesetz tatsächlich als das definitive Ende dieses Konzepts, ein Land, zwei Systeme zu bezeichnen, wie das ja in der Vergangenheit immer wieder betont wurde? Das ist ja eigentlich eine Vereinbarung, die in der ursprünglichen Form bis 2047 hätte gelten müssen. Ist die jetzt aufgehoben? Und wie konkret wird denn dieses Sicherheitsgesetz dann vor Ort auch umgesetzt?
Ja, zumindest ist es so, dass das prodemokratische Lager in Hongkong genau das fürchtet. Also das Sicherheitsgesetz als Sargnagel für das völkerrechtliche Prinzip ein Land, zwei Systeme. Es ist ja seit Jahren ein schleichender Prozess, dass dieses Prinzip von der Volksrepublik China langsam aber stetig ausgehöhlt wird. Und wie Sie richtig sagen, mit diesem Grundsatz war den Hongkongern ja bei der Rückgabe 97 an China eigentlich versprochen worden, dass ihre Rechte und Freiheiten für 50 Jahre unangetastet bleiben würden, also bis zum Jahr 2047. Chinas Regierung behauptet jetzt das Gegenteil. Sie sieht angesichts der vereinzelt aufkommenden Unabhängigkeitsbestrebungen und der gewalttätigen Proteste in Hongkong das neue Gesetz gerade als Garant dafür, dass die chinesische Sonderverwaltungsregion weiter nach dem Prinzip ein Land, zwei Systeme regiert werden kann, wobei dann natürlich die Betonung mehr auf ein Land als auf zwei Systeme liegt. Es wird jetzt darauf ankommen, künftig, wie dieses Sicherheitsgesetz umgesetzt wird. Also welche Tatbestände fallen dann konkret unter dieses Gesetz? Wen wird es betreffen? Und vor allem auch, sind es wirklich Sicherheitsbehörden vom Festland, die sich dann in Hongkong niederlassen und da involviert sein werden? Bislang werden in dem Gesetzentwurf eher vage Tätigkeiten genannt, wie das Land zu spalten, die Staatsgewalt zu untergraben oder auch terroristische Aktivitäten und anderes Verhalten. Jetzt zur Verabschiedung muss der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses dieses Gesetz erstmal konkret ausarbeiten. Dann erst wird es in den Annex des Hongkonger Grundgesetzes eingefügt. Das geht so schnell alles nicht. Vielleicht bis zum Spätsommer oder bis zum Herbst wird das noch dauern. Und dann sehen wir auch klarer, wie das konkret umgesetzt werden wird. Aber der Verdacht ist groß, dass dieses Gesetz der stärkste Eingriff in Hongkongs Autonomie ist, den es bislang gegeben hat. Und damit auch ein weiterer Schritt in Richtung Einbettung Hongkongs in das politische System der Volksrepublik China.
Warum hat denn China eigentlich so ein Interesse daran, dieses Ein-Land-Zwei-Systeme-System auszuhöhlen? China profitiert doch auch davon.
China profitiert davon, das ist richtig, aber es geht ja darum, dass der Widerspruch nicht zu groß werden darf. Und genau deshalb hat die chinesische Führung in Peking jetzt, glaube ich, den Zeitpunkt gesehen zu handeln. Man hat sich diese Proteste, die ja vor gut einem Jahr begonnen haben, mit sehr viel Wut angeguckt, auch mit sehr viel Unsicherheit, wie ist dem zu entgegnen, wie kann man diesen Protest wieder von der Straße holen, und hat jetzt nach einem Jahr beschlossen, das mit diesem Gesetz zu machen. Eigentlich gab es die Anweisung, die Hongkonger sollen das selbst machen. Das haben sie 2003 nicht geschafft. Danach ist es nie wieder aufs Tableau gekommen. Und jetzt hat China gesagt, wir handeln da und wir versuchen gesetzmäßig sicherzustellen, dass wir diese Proteste anders einfangen können. Und im Prinzip, das ist ja das, was die Kritiker fürchten, ist es eine Kriminalisierung der kompletten Protestbewegung.
Die USA, Trump, erkennen Hongkong jetzt den wirtschaftlichen Sonderstatus ab. Für Hongkong ist das ziemlich schmerzhaft. Das hat ja auch der Verleger Jimmy Lai betont. China scheint das allerdings überhaupt gar nicht besonders unter Druck zu setzen. China scheint andere wirtschaftliche Prioritäten auch in der Region zu haben. Wie sehen die denn konkret aus?
Ja, China redet schon seit Jahren viel lieber von der Greater Bay Area oder auch vom Pearl River Delta und hat den Blick dabei weniger auf Hongkong oder Macau als vielmehr auf die Städte auf dem Festland. Die Greater Bay Area ist eine Umschreibung für eine Art Megalopolis, bestehend aus 9 Millionen Städten in Festlandchina und den 2 Sonderverwaltungsregionen Hongkong und Macau. Und die Festlandstädte Dongguan, Shenzhen, Guangzhou haben alle 10, 15 oder sogar 20 Millionen Einwohner. Das sind die wirklichen Giganten in der Gegend und das versucht China auch ganz gezielt zu fördern. Dort gehen viele finanzielle Mittel hin, dort geht viel Wirtschaftsförderung hin. Auch der Bau der Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke diente vor allem der Anbindung und der Integration mit dem Festland. Also die Abhängigkeit und auch die Bedeutung von Hongkong solle im Vergleich zu den anderen Städten verringert werden. Hongkong wird seit Jahren systematisch marginalisiert und tatsächlich als Finanz- und Wirtschaftsfenster zum Westen hat Hongkong schon jetzt nicht mehr die gleiche Bedeutung wie noch vor 15 oder 20 Jahren. Und das ist politisch von China auch so gewollt.
Zwar ist jetzt Hongkong nicht Ausland, aber trotzdem wird ja das Vorgehen Chinas nicht nur von Taiwan, sondern auch von anderen Anrainerstaaten mit Besorgnis verfolgt, kann man sagen. Passt das zu einer insgesamt aggressiver werdenden Außenpolitik des Landes? Wie ist dieses Vorgehen geopolitisch zu deuten? Also muss man damit rechnen, dass sich China so grundsätzlich über internationales Recht erheben wird?
Ja, zumindest hat Chinas Außenpolitik einen Richtungswechsel vollzogen in den vergangenen Jahren. Also anders als sein Vorgänger übt sich Chinas Staatspräsident Xi Jinping ja nicht in außenpolitischer Bescheidenheit. China, einst ein mächtiges Kaiser- und Weltreich, soll an seinen angestammten Platz in der Weltgemeinschaft zurückkehren, so der Wille der politischen Führung hier in Peking. Das offizielle Motto dazu lautet die Wiedergeburt der großen chinesischen Nation oder auch der chinesische Traum. China möchte künftig zur Supermacht werden, strebt jetzt schon nach einer bestimmten Rolle in der Weltpolitik. Das zeigt sich zum Beispiel in der zunehmenden Einflussnahme in den internationalen Organisationen. Das zeigt sich auch in dem Projekt Neue Seidenstraße, bei dem China von Kritikern vorgeworfen wird, neokoloniale Absichten zu verfolgen. Auf allen Kontinenten baut China in der Tat seinen Einfluss aus. Und mit diesem Selbstbewusstsein kommt erst recht die Haltung, wir lassen uns in Hongkong nicht auf der Nase herumtanzen. Wir lassen uns schon gar nicht von außen reinreden. Hongkong gilt in China strikt als innere Angelegenheit. Und jede Kritik von außen, völlig egal, ob sie aus Deutschland oder aus den USA kommen, ist für China Einmischung in innere Angelegenheiten. Dazu muss man wissen, die nationale Einheit ist das oberste politische Prinzip in China und dazu gehört Hongkong sowieso, aber perspektivisch auch Taiwan. Auch da verhehlt China ja nicht, dass die Wiedervereinigung das mittelfristige Ziel ist, ob mit friedlichen oder auch mit anderen Mitteln. Und da wird ja sehr offen kommuniziert, dass Waffengewalt nicht ausgeschlossen wird.
Welchen Anteil hat denn das Vorgehen Chinas in Hongkong jetzt, wenn man mal die politische Großwetterlage in der Region rund um China betrachtet? Also seit einem Monat kommt es ja, das liest man, entlang der Grenze zwischen Indien und China zum Beispiel auch zu Scharmützeln. Ist das in einem Zusammenhang zu sehen?
Das ist jetzt nicht in einem direkten Zusammenhang zu sehen, aber es zeigt, dass China sehr konsequent handelt außenpolitisch und da auch deutlich selbstbewusster geworden ist. Es war vor Xi Jinping immer noch so, dass die außenpolitische Bescheidenheit das oberste Prinzip war, dass man gesagt hat, wir versuchen uns aus vielem rauszuhalten, wir versuchen lediglich wirtschaftlich zu wachsen. Und diese Zeit ist vorbei, China versucht international Einfluss auszuüben und das zeigt sich dann auch in Grenzstreitigkeiten mit Indien, das zeigt sich in Grenzstreitigkeiten mit Vietnam, das zeigt sich natürlich auch beim Streit im Südchinesischen Meer um Inseln, wem gehören die. Auch da tritt China deutlich aggressiver auf als noch vor einigen Jahren. Also das hat schon System. Hongkong hat jetzt nichts direkt damit zu tun, aber das internationale politische Selbstbewusstsein, das ist in China deutlich größer geworden.
So unser China-Korrespondent Axel Dorloff zur geopolitischen Strategie der Volksrepublik. Das war die Weltzeit für heute, die Sie im Übrigen auch auf allen gängigen Podcatchern finden und abonnieren können. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.